Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Länderspielzeit bedeutet, können wir nicht über ein anderes Thema sprechen, wenn die Länderspiele vielleicht nicht so eine große Bedeutung haben? Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab. Und ich begrüße heute einen Gast. Das reicht nämlich, denn ich glaube, er hat eine Menge zu erzählen. Das erste Mal mit dabei gewesen ist er in einer größeren Sendung. Im Oktober 2017 in Episode 162, damals unter anderem auch zu Gast, Achtung, Gerd Butz, zuletzt IHF-Präsidentschaftskandidat, Uwe Gensheimer, den kennt er angeblich auch, habe ich gehört, und Berto Servers, damals noch der Präsident von Kielce. Die Zeiten haben sich ziemlich geändert, muss ich tatsächlich sagen, aber es ist eine Menge passiert und darüber sprechen wir heute. Und das mache ich mit Patrick Krötzky von den Rhein-Neckar-Löwen. Hallo Johnny, ich grüße dich.
Hi Sascha, freut mich nach so langer Zeit mal wieder da zu sein.
Ja, und ich freue mich auch, dass du direkt zugesagt hast, weil es ist natürlich nicht nur ein Gespräch von 10 Minuten. Wir wollen ein bisschen über das sprechen, was in den letzten, jetzt pass mal auf, gut 20 Jahren bei dir los gewesen ist. Ist eine unfassbare Zeit. Ich habe gestern die Inhaltsangabe schon fertig gemacht und habe mir überlegt, was schreibe ich denn da rein? Und dann habe ich nochmal nachgeguckt. Ist eigentlich der Wahnsinn. Fast 20 Jahre in der ersten Liga. Wenn du darüber nachdenkst, was passiert da so? Was sind deine Gedanken, was sind deine Erinnerungen so ganz pauschal mal an 20 Jahre ganz oben mit dabei?
Also wenn ich im ersten Moment so darauf zurückblicke, dann kommt es mir ehrlich gesagt gar nicht so lange vor. Also 20 Jahre hört sich dann für mich viel krasser an, als es sich angefühlt hat. Wenn ich dann aber im zweiten Schritt so die einzelnen Jahre, die einzelnen Spielzeiten irgendwie durchgehe, dann merke ich schon, dass eine ganz schöne Menge passiert ist in der Zeit und dass ich mit unglaublich vielen Spielern zusammengespielt habe und sehr viel erlebt habe. Und dann wirkt es schon sehr lange und ja, aber trotzdem wirkt es einfach wie eine tolle Zeit, die jetzt bald hinter mir liegt. Und ich bin sehr, sehr happy, dass ich das so lange durchgehalten habe und freue mich jetzt aber auf der anderen Seite auch auf alles, was danach kommt.
Das war also die kurze Zusammenfassung. Wir müssen natürlich ein bisschen ins Detail gehen. Ne? Also du kommst ja aus der Ecke dort unten. Du bist in Pforzheim geboren und auch aufgewachsen und hast nur für zwei Vereine gespielt, tatsächlich in deiner Karriere. Einmal in der Jugend, vor allem für die SG Pforzheim-Eutingen. Und dann bist du im letzten Jugendjahr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann noch zu den Rhein-Neckar-Löwen gewechselt. Diese Beständigkeit, diese, ja, ich sag auch mal Bodenständigkeit, das ist etwas, was dich auch als Mensch auszeichnet, kann man das so sagen?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde schon sagen, dass das ein Wert ist, den mir meine Eltern mitgegeben haben, hundertprozentig, dass ich das auch an meine Kinder weitergeben möchte, dass man sich Dinge erarbeiten muss, dass man, egal was man erreicht, immer auf dem Boden bleiben soll. Ja, das ist schon was, wofür ich auch als Mensch stehen will. Und klar, wenn man das jetzt so darauf übertragen will, dass ich nur bei den Vereinen gespielt habe, dann kann man das sicher so machen. Ich finde, man kann das so interpretieren, aber es spricht jetzt nicht unbedingt hundertprozentig dafür, wie ich mich als Mensch sehen will, weil das finde ich dann schon wichtiger, dass man auch als Mensch bodenständig rüberkommt. Man kann, glaube ich, auch ein ganz anderer Mensch sein und nur für zwei Vereine gespielt haben, wenn du weißt, was ich meine. Aber klar, passt das ganz gut ins Bild, ich sag mal so.
Ja, das denke ich auch. Und es kommt ja auch darauf an, wie man sich natürlich gibt. Also du kannst auch ganz viele Vereine haben und trotzdem extrem bodenständig sein. Aber das fällt natürlich bei dir schon extrem auf. Wann hast du das erste Mal einen Handball in der Hand gehabt? Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen dran?
Erinnerungen habe ich nicht dran. Es muss ganz früh gewesen sein. Es gibt so ein Foto von mir, als ich, glaube ich, so 1,5 Jahre alt war, vorm Weihnachtsbaum, wo ich schon einen Ball werfe mit der linken Hand. Meine Eltern haben beide Handball gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mama Handball gespielt hat. Meine Erinnerung reicht nicht mehr so weit, dass mein Papa noch Handball gespielt hat. Aber da war ich einfach schon als kleiner Junge immer in den Hallen dabei. Und dann mit 3,5, glaube ich, zum ersten Mal im Minitraining.
Ja, ich lese mal kurz vor aus deinem Wikipedia-Eintrag. Ne? Da stehen ja immer ganz interessante Sachen drin. Zum Beispiel, über seine handballbegeisterte Familie lernte Patrick Krötzky seit seiner Geburt Handballhallen kennen und nahm bereits im Alter von 3 Jahren am Bambini-Training teil. Er durchlief beim Heimatverein seiner Eltern sämtliche Kinder- und Jugendspielklassen. Das geht ja in dem Alter eigentlich immer nur um eine Sache. Es geht um Spaß. Wann hast du festgestellt, ich kann besser Handball spielen als der ein oder andere in meiner Mannschaft und ich möchte auch so viel erreichen, dass ich vielleicht mal ja in der 3. oder in der 2. Liga spielen kann. Sagen wir mal so, fangen wir mal so an.
Boah, also ich kann mich echt noch daran erinnern, dass ich mit einem guten Kumpel von mir, mit dem ich jetzt heute noch befreundet bin, mit dem ich später auch in der badischen Auswahl zum Beispiel zusammengespielt habe, der war bei einem anderen Verein in Pforzheim, da waren wir beide noch bei den Minis und wir waren so die beiden besten Spieler von den Mannschaften und wir haben dann quasi nur gegeneinander gespielt. Also das haben wir beide noch so in Erinnerung, dass es da zumindest begonnen hat, dass wir uns dessen bewusst waren, dass wir ein bisschen besser waren als die anderen. Dann war es schon so, dass ich vermehrt immer auch in den höheren Jugendmannschaften schon eingesetzt wurde, schon im E-Jugendbereich, dann bei den 3 Jahre Älteren in der D-Jugend mitgespielt habe, was dann schon immer hart war, weil ich natürlich körperlich viel schwächer war. Aber so richtig, dass es so ein bisschen leistungsmäßiger dann auch zuging, war dann ab der C-Jugend. Damals wurde dann der Alexander Lips, heißt er, der war damals Spieler bei der ersten Mannschaft in Pforzheim, ist heute und seit vielen Jahren auch Trainer der ersten Mannschaft in der 3. Liga. Der wurde unser Trainer in der C-Jugend und da hat es dann so ein bisschen angefangen, leistungsmäßiger zu werden, dass einfach mehr gefordert wurde im Training, dass uns auch mal ja, ein bisschen härter vielleicht auch angegangen wurde, dass man nicht so mit allem zufrieden war, sondern dass eben auch mehr Anforderungen da waren. Und das war dann eigentlich so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, oh, das macht mir echt Spaß. Ich mag das so leistungsorientiert zu trainieren und gefordert zu werden. Und ab da, ja, das Ziel war damals, weil ich habe die ganzen Spieler, die in Pforzheim in der ersten Mannschaft gespielt haben, bewundert. Und das war eigentlich mein großer Traum, da irgendwann mal spielen zu können. Da habe ich an größere Dinge noch nicht gedacht.
Ja, ich glaube, der Spaß ist das, was im Vordergrund stehen muss und natürlich auch die Leidenschaft, die man dafür entwickeln muss. Und das hört sich bei dir extrem danach an. Also Vorbilder und Idole zu haben, ist natürlich enorm wichtig, an denen man sich orientieren kann. Also das waren in deinem Fall die Spieler der ersten Mannschaft in Pforzheim.
Ja, wirklich. Ja. Also klar war ich auch mal bei einem Länderspiel mit meinen Eltern. Ich weiß noch, mein erstes Länderspiel war in Stuttgart. Ich kann mich an den Gegner gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass damals so große Plakate gab von Daniel Stephan und Stefan Kretschmer. Und ich wollte unbedingt Autogramme von denen haben. Und ich war todtraurig, weil ich kein Autogramm von Kretsche damals bekommen habe auf mein Gin Fizz Plakat. Und das hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Aber so die Spieler, die mir so ganz präsent waren, waren sicher die Spieler damals in Pforzheim, die in der 3. Liga oder damals hieß noch Regionalliga gespielt haben.
Hast du das mit Kretsche mal geklärt, ja?
Ja, ich habe es nachgeholt, habe mir das Autogramm noch geholt, auf jeden Fall.
Ja, aktuell musst du ja die Autogramme schreiben, weil Kretsche ist ja völlig out. Nein, Spaß beiseite, ist natürlich nicht so. Er ist ja Gott sei Dank immer noch in der Handballwelt sehr, sehr aktiv und das ist auch gut so als Botschafter, auch für diese Sportler, natürlich auch als Experte im TV. Aber den Spaß wollte ich mir mal erlauben. Schöne Grüße nach Berlin an der Stelle. Also es ist ja schon interessant, ja, dass du dann da so auch diese Idole direkt vor der Haustür hattest sozusagen, als dann irgendwann klar war, ich bin sehr talentiert in dem, was ich tue. Sind dann da auch deine Ziele und Ansprüche gewachsen?
Ja, ich hatte schon eigentlich immer so einfach intrinsisch den höchsten Anspruch an mich selbst. Ich hatte dann das Gefühl einfach, ich möchte der Beste in meiner Mannschaft sein. Ich möchte, in dem Alter geht es schon noch viel darum, viele Tore zu werfen. Ich möchte viele Tore werfen, möchte viele Assists geben. Ja, möchte einfach ein entscheidender Spieler sein. Da ging es auf jeden Fall darum. Und da hatte ich immer ja, schon sehr hohe Ansprüche an mich. Dann kommen natürlich Regionalauswahlen dazu. Dann kam eine erste Einladung zu einem Jugendnationalmannschaftslehrgang. Und da merkt man dann schon, okay, ich muss mich jetzt anpassen an gewisse Situationen, weil ich war immer der jüngere Jahrgang. Ich musste schon immer ein bisschen mehr tun, um dann auch mithalten zu können, weil gerade in dem Alter einfach die anderen Spieler körperlich schon weiter waren und ich war jetzt nie der Allerkräftigste und habe damals halt auch nur im Rückraum gespielt. Und da hat es dann schon begonnen, dass ich ja auch einfach vermehrt auch gearbeitet habe. Davor lief alles so ziemlich alleine, aber dann war schon ein Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss muss mehr tun, um meinen eigenen Ansprüchen, die du dann auch ansprichst, dann auch gerecht zu werden.
Weißt du noch, wie das damals lief mit deinem Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen?
Ja, ziemlich genau. Ich hatte vor meinem ersten A-Jugendjahr hatte ich eine Einladung von den Verantwortlichen hier von den Junglöwen, damals wie heute schon der Rolf Bechtold und der damalige A-Jugendtrainer Andreas Inze. Die haben mich zum Spiel eingeladen in die SAP-Arena zusammen mit meinen Eltern, um mich für die A-Jugend zu holen. Es war sogar gegen THW Kiel und es war das erste Mal, dass ich damals in der SAP-Arena war. Deshalb war es schon sehr beeindruckend. Aber ich habe zu der Zeit schon bei den Herren, obwohl ich noch B-Jugend war, in Pforzheim mittrainiert. Der damalige Trainer war Mike Nagel, auch ein ehemaliger Bundesligaspieler. Und ich war sehr eng mit ihm, weil er auch mein Lehrer in der Schule war, in Karlsruhe. Ihm habe ich das dann erzählt am nächsten Tag und er hat sich total aufgeregt, wie das sein könnte, dass man mich für die A-Jugend haben möchte. Er ist da sehr gut mit dem Ulrich Schubler, der damalige Geschäftsführer, weil die zusammen gespielt haben in Leutershausen und ich glaube auch ein paar Länderspiele zusammen gemacht haben. Er ruft ihn mal an. Und irgendwie ein paar Tage später hatte ich einen Anruf dann vom Uli Schubler dann und eine Woche später saß der bei mir zu Hause mit meinen Eltern zusammen und hat mir dann das Angebot gemacht, zu einem Profi schon zu wechseln. Und der große Plan war natürlich erstmal in der zweiten Mannschaft auch zu spielen, aber eben ja die Möglichkeit zu haben, bei den Profis Teil des Kaders zu sein und mitzutrainieren. Und dann ging alles eigentlich ziemlich schnell.
Ich bin übrigens schon so alt, das kann ich an dieser Stelle zugeben. Ich habe Marc Nagel noch in seiner Prime spielen sehen. Ja, also ist wirklich schon lange her. Aber hat er sich denn relativ schnell dann beruhigt? Hat er verstanden, warum du diesen Schritt gehen musstest eigentlich schon?
Ja, ich glaube, es ging ihm gar nicht darum, dass ich überhaupt wechsle, sondern es ging ihm eher darum, dass die mich für die A-Jugend haben wollen und nicht für die erste Mannschaft. Das hat ihn eher sauer gemacht. Also das zeichnet ihn auch aus. Er hat da nicht an seine persönlichen Interessen als Trainer von Pforzheim gedacht, sondern hat eigentlich nur an mich gedacht und was für mich der beste Weg wäre und hat sich dann so damals schon für mich eingesetzt. Er hat sich schnell beruhigt auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, also wir sprechen jetzt dann mal über das, was du eben schon so ein bisschen erwähnt hast. Es gab dann erste Einladungen vom DHB. Du bist 2008 U20 Europameister geworden, fast zweiter Platz am Ende. Und dann ein Jahr später 2009 U21 Weltmeister in Ägypten. Und da hast du auch selber ein überragendes Turnier gespielt. Welche Erinnerungen hast du denn daran? Weil du wirst schon genau wissen, welche Spieler damals in diesem Kader gewesen sind. Ich will es nicht vorwegnehmen. Das war eine verdammt gute Truppe, die ihr da hattet.
Ja, war eine richtig gute Truppe. Also wir haben, wenn man noch an die Jugendnationalmannschaft zurückdenkt, da haben wir echt ein schlechtes Turnier gespielt damals. Das allererste Turnier, sodass wir uns nicht mal für die WM qualifiziert hatten. Und ich glaube, so die Erwartungen von außen waren nicht so hundertprozentig hoch, dann auch im Juniorenbereich. Und es hat mega Bock gemacht. Also klar, ich war dann schon einer der Spieler, die auch in der Bundesliga schon gespielt haben. Ja, wir werden sicher noch drauf kommen, aber da haben fast alle am Ende irgendwann mal zumindest ein Bundesligaspiel gemacht. Deshalb war es schon eine richtig gute Truppe. Wir hatten brutal viele Linkshänder vor allem. Wir hatten ja Kai Häfner, Jens Schöngard, Christian Nippes, damals noch Sebastian Feist, was natürlich auch noch eine Riesenrolle gespielt hat für die ganze Mannschaft, dass er bei einem Länderspiel dann auch verstorben ist, was ein ganz harter Schlag war für uns alle. Tobi Reichmann war auch unser Jahrgang. Dementsprechend haben wir mit drei Linkshändern auf dem Spielfeld gespielt. Ich habe 2-8 noch auf Rückraum Mitte gespielt, zusammen mit Kai. Und die anderen waren dann auf Rückraum rechts und rechts außen. Ja, es hat immer mega Bock gemacht mit den Jungs. War eine richtig tolle Zeit. Martin Heuberger hat auch eine große Rolle in meiner Karriere gespielt, der damals der Trainer war, der mich wirklich auch viel gefördert hat, auch schon in der Zeit davor. Viel mit mir gesprochen, viele persönliche Ratschläge gegeben hat, meinen Weg auch in Pforzheim begleitet hat und dann natürlich gekrönt mit dem Weltmeistertitel dann 2009 in Ägypten, was wirklich auch ein wahnsinniges Turnier war, weil ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Ich glaube, wir haben noch nie so schlecht gegessen in 3 Wochen und uns gleichzeitig so schlecht ernährt, weil das Essen im Hotel war wirklich, man konnte das nicht essen. Das war echt hart. Es kam einfach so ein Teller mit Alufolien drüber. Ich glaube, wir waren fast jeden zweiten Tag bei McDonald's und haben es trotzdem irgendwie geschafft, Weltmeister zu werden mit einer ganz besonderen Truppe, mit einem Patrick Wiencheck, der irgendwie 2 Wochen vor Turnierbeginn zum ersten Mal bei uns in der Mannschaft war und dann ein überragendes Turnier gespielt hat. Fabian Gutbrot war noch dabei. André Kogut hat eine richtig große Rolle gespielt bei dem Turnier. Ja, wir hatten eine geile Mannschaft zusammen, hatten immer ganz viel Spaß und haben am Ende den großen Favoriten damals, Dänemark, mit zum Beispiel Niklas Landin, Nikolai Markussen, also wirklich auch eine Top-Mannschaft hatten, die zusammen in Ägypten, in Kairo, in der Riesenhalle, ja, deutlich geschlagen, dann sogar im Finale.
Ich sehe gerade hier noch ein Bild, aufgenommen vor dem Halbfinale zwischen Dänemark und Ägypten in dieser riesigen Arena, komplett voll bis auf den letzten Platz. Wenn du darüber nachdenkst, ja, das ist ja eines deiner Highlights gewesen in der Karriere, schon relativ früh. Das ist ja etwas, was man dann erst Jahre später vielleicht richtig einordnen kann, weil ich meine, du hast später vor großen Kulissen noch ganz oft gespielt, auch im eigenen Land. Aber wenn du jetzt überlegst, was das für ein Turnier war, das war ja einmalig, auch mit den Spielern, die du gerade genannt hast. Eine ganz besondere Erfahrung.
Ja, total. Also zur Wahrheit gehört auch, wenn Ägypten nicht gespielt hat, waren da keine Zuschauer in der Halle. Also dementsprechend war die, ich glaube, da gehen über 20.000 Zuschauer rein. Dementsprechend war es da sehr leer und man hat eher irgendwelche Vögel gesehen, die oben lang geflogen sind. Aber dieses Halbfinale Dänemark-Ägypten war unfassbar, was da los war in der Halle. Es war aber dann auch relativ schnell ruhig, weil Dänemark, glaube ich, schon nach 20 Minuten mit 7-8 Toren geführt hatte. Aber die ganze Kulisse war schon sehr, sehr beeindruckend und sicher das Beeindruckendste, was ich bis dahin jemals erlebt hatte.
Ich muss jetzt nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das natürlich äußerst negativ besetzt ist. Du hast den Namen Sebastian Feist gerade eben erwähnt. Wie war das für euch, vor allem in diesem jungen Alter, damit umzugehen?
Oh, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ich war nicht dabei bei dem Lehrgang, weil wir ein Bundesligaspiel hatten am Tag danach gegen Nordhorn zu Hause. Und irgendwie hatte ich an dem Abend auf Handball World gelesen, dass das Spiel abgebrochen wurde und mehr stand aber dann noch nicht drin. Und dann hat sich's relativ schnell bei auch den Spielern, die nicht beim Lehrgang dabei waren, das war damals in der Schweiz, rumgesprochen gehabt, was passiert ist, dass Sebi dann noch in der Halle eigentlich verstorben ist. Und ja, war heftig, auf jeden Fall. Also man kann das gar nicht in Worte fassen, was da mit mir passiert ist, was mit den ganzen Jungs, vor allem die dabei waren, auch passiert ist. Ich finde, was sehr viel geholfen hat, war, dass eigentlich die ganze Mannschaft so diesen ganzen Trauerprozess auch begleitet hat. Also wir waren fast vollzählig damals bei der Beerdigung zu sehen, auch wie seine Mutter und seine Familie mit uns dann auch umgegangen, wie stark seine Mutter war, war schon sehr beeindruckend. Und das hat, glaube ich, schon dann auch allen, die vor allem auch an dem Tag dabei waren, geholfen, ja, für ihn zu spielen dann auch in den kommenden Monaten dann und vor allem auch bei der WM. Wir hatten ja auch jedes Spiel zum Warmmachen ein T-Shirt mit seinem Gesicht drauf an. Also es war schon in uns sehr tief verwurzelt, dass wir für ihn spielen wollen und für ihn gewinnen wollen. Und das hat sicher auch sportlich nochmal einen Push gegeben, wenn auch ja es unfassbar traurig war und wir ihn natürlich viel lieber dabei gehabt hätten.
Ja, das steht natürlich absolut außer Frage. Hat dich das als Mensch, trotz dieses Alters, was ihr alle damals hattet, ihr seid ja unglaublich jung gewesen, nochmal verändert?
Es war schon das erste Mal, dass ich mit so einem Schicksalsschlag im Sportumfeld konfrontiert war. Und ich fand es einfach eine beeindruckende Art und Weise, da Menschen zu sehen, wie die halt noch näher dran waren, wie eben seine Mutter zum Beispiel, sein Bruder, den ich auch davor schon länger kannte, wie die damit umgegangen sind, uns gegenüber, wie Martin Heuberger auch das ganze Thema geführt hat, also innerhalb der Mannschaft dann auch. Wir hatten eine spezielle Betreuung auch dann mit Persönlichkeitsprofilen, wo dann die Zimmer danach gemischt wurden. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, wir haben das viel thematisiert einfach, sind sehr offen damit umgegangen. Und das hat mich schon beeindruckt und auch ja schon auch geprägt, wie vor allem dann Martin im Mannschaftsumfeld mit dem Ganzen umgegangen ist.
Du hast jetzt Martin Heuberger schon 2-3 Mal erwähnt und du hast auch gesagt, er war für dich extrem wichtig. Warum war er denn für dich so extrem wichtig?
Ja, er hat viel auf mich geschaut. Also er war bei vielen Spielen schon in Pforzheim. Ich habe auch sogar ein paar Länderspiele gemacht im Jugendnationalmannschaftsalter für den 86er Jahrgang, also für den ganzen Jahrgang mit Uwe Gensheimer, Martin Strobel, Steffen Weinhold und noch viele andere. Da war ich auch im Kader bis kurz vor der Weltmeisterschaft von denen, war aber dann nicht dabei. Aber dann glaube, daran sieht man schon, dass er von Anfang an schon viel in mir gesehen hat und mich stark gefördert hat. Es war dann schon immer ein Thema, weil ich halt einfach körperlich nicht so weit war wie die anderen, ein bisschen hinterherhing, dass ich da ja einen Anschluss eben finde. Das war, weil ich eben Rückraumspieler war, viel 1-gegen-1 gegangen bin, war das schon immer ein großes Thema, wo wir einfach viel kommuniziert haben und ich dann auch ja einfach ganz viel Vertrauen von ihm gespürt habe und schon damals auch viel mit ihm darüber gesprochen habe, wie mein Weg auch weiter aussehen soll und wird. Ja, auch den Wechsel dann zum Löwen war er auch schon mit involviert und das war schon eine, ja, neben Mike Nagel eine der wichtigsten Personen in dem Alter für mich.
Das sind sehr, sehr viele positive und tolle Erinnerungen, die du hast an diese Zeit, gerade im Jugendbereich. Ich nehme an, die Erinnerung an dein erstes Bundesligaspiel ist nicht die allerbeste.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man immer erzählen kann, wo alle erstaunt sind, die es noch nicht gehört haben. Zumindest kann ich jetzt drüber lachen. Aber damals war es schon heftig. Also als kleiner Junge, als ich dann mal geträumt habe, davon Bundesliga zu spielen, da habe ich natürlich davon geträumt, ein tolles Spiel zu machen, Tore zu machen, ein paar Schulterklopfer einzuheimsen mit den Schulterklopfern. Ja, die gab es dann trotzdem, aber ich musste eben damals in Hamburg, in meinem ersten Einsatz, stand ich 5 Sekunden auf dem Feld, sollte das Anspiel unterbinden, nachdem wir per 7 Meter zum Ausgleich getroffen hatten. Hab dann die große Legende Dmitri Torgovanov kurz an der Mittellinie festgemacht. Damals gab es noch die Regel, dass es nur einen Freiwurf gab und eben eine rote Karte für den Verursacher. Ich habe die rote Karte dann kassiert. Hamburg hatte dann nur noch einen Freiwurf von der Mittellinie, was kein Tor gab. Meine Mannschaftskollegen haben mich gefeiert, aber ich war ehrlich gesagt tief traurig in dem Moment.
Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Dein Trainer war damals Juri Schewtsov. Ich habe ja vor gut 3 Jahren ein ganz, ganz langes Gespräch mit ihm geführt. Er wohnt ja in Essen, also nicht unweit von Dortmund. Und es war ein fantastischer Nachmittag, weil ich glaube, ich war 5 oder 6 Stunden bei ihm. Es gab Kaffee und Kuchen und es waren 2 tatsächlich sehr, sehr lange Gespräche, die wir geführt haben. Einmal über seine Zeit als Spieler noch. Ja, also und dann noch hinterher als Trainer. Eine beeindruckende Persönlichkeit, wie ich finde, aber natürlich oldschool, also das kann man nicht anders sagen. Wie war das denn für dich als junger Bursche, dann bei so einem Trainer ins Bundesliga-Team zu rutschen?
Ja, oldschool trifft schon ein bisschen, aber trotzdem habe ich im Nachhinein, gab schon Momente, in denen ich es nicht so gespürt habe, aber im Nachhinein ist mir schon sehr bewusst, dass er was in mir gesehen hat und dass er mich schon auch echt gefördert hat. Aber damals war es natürlich, es war alles riesig. Also ich bin hierher gekommen, im gleichen Jahr wurden Blacky Schwarzer, Olli Rogisch, Henning Fritz verpflichtet. Mit denen war ich am ersten Tag hier, war bei irgendeiner Pressekonferenz. Für mich hat sich logischerweise kaum jemand interessiert und die waren natürlich im Fokus. Ich habe mich kaum getraut, ein Wort zu reden. Es war allein schon beeindruckend, überhaupt in der Mannschaft, in der Kabine zu sein. Und dann, ja, Juri hat schon uns junge Spieler schon ein bisschen härter rangenommen. Ich kann vielleicht eine kleine Geschichte erzählen von meinem ersten Trainingslager. Da haben wir eine Wanderung in der Schweiz gemacht, haben dann auf einer Hütte irgendwo in den Bergen übernachtet. Und es gab dann wie so einen Mannschaftsabend. Und natürlich sind da alle Spieler dann beim Mannschaftsabend dabei. Da ging es ganz gut zu. Da wurden irgendwann dann die Schnäpse ausgepackt und irgendwelche Trinkspiele gemacht. Und natürlich habe ich auch mitgemacht. Also erstmal hätte ich mich, glaube ich, gar nicht getraut, als junger Spieler einfach zu sagen, nee, ich bin nicht dabei. Und ein anderer junger Spieler, der aber dann relativ früh aufgehört hatte, und ich, wir waren den ganzen Abend dabei, hatten echt einen richtig lustigen Abend. Nach dem Trainingslager waren wir wieder hier in Krona im Trainingszentrum. Erstes Training, dann sagt der Juri so zu uns, Frank Scholl hieß der andere, er hat ihn aber nur Mehmet genannt. Mehmet, Johnny, könnt ihr bitte kurz zu mir kommen? Alles klar, wir gehen zu ihm. Sagt er nur, ihr beide, ich habe gesehen, was ihr gemacht habt am Mannschaftsabend. Jetzt geht ihr raus, 8 Kilometer um den Sportplatz Ramazzotti-Lauf. Und es hat dem Abend halt Ramazzotti en masse gehabt. Und dann hat er uns so gezeigt, okay, er hat es gesehen, er akzeptiert, aber wir müssen auf jeden Fall was dafür machen. War schon speziell.
Ja, aber das zeigt auch, was für ein Typ Mensch er ist. Also ich kann das nur nochmal sagen, ich habe mich bei ihm und seiner Frau unfassbar wohl gefühlt. Also wirklich sehr, sehr herzlich. Aber natürlich muss man ja dann auch in der Verantwortung Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass junge Spieler, die vielleicht dazukommen, auch mit der entsprechenden Demut unterwegs sind. Du hast aber auch gerade gesagt, also was wäre eventuell passiert, ja, wenn du unter diesen Weltstars im Handball, und damals gab es noch ganz viele bei den Rhein-Neckar-Löwen, gesagt hättest, nö, also ich habe da jetzt keinen Bock drauf, ich mache das nicht. Das war ja damals noch alles ganz, ganz anders, also hätte man sich wahrscheinlich gar nicht erlauben können.
Ja, glaube ich nicht. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht der Typ dazu, der da nicht mitzieht. Mir macht es schon noch Spaß, muss ich auch zugeben.
Ein bisschen Spaß muss auch sein. Also anders geht das ja auch nicht. Man kann nicht immer nur enthaltsam leben, auch im Profisport, sondern ich glaube, dass das Gleichgewicht ganz entscheidend ist von daher. Und bei dir muss man sich sowieso keine Sorgen machen, dass du nicht fit bist. Aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter plaudern. Wir wollen ein bisschen weiter springen. Du warst dann kurze Zeit später, also 2009 U21 Weltmeister geworden in Ägypten, 2011 dann schon Teil der Nationalmannschaft. Und ich kann mich noch extrem gut an dieses unsägliche, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, ja, unsägliche Spiel um Platz 11 in Kristianstad erinnern, das in die Verlängerung ging gegen Argentinien. Ich bin nämlich in der Halle gewesen, ja, und habe mir dieses Desaster angesehen. Wie ist dir dein erstes Turnier bei den Senioren eigentlich in Erinnerung geblieben?
Ja, trotz allem, ehrlich gesagt, positiv, also sehr positiv eigentlich. Also es war ein unfassbares Erlebnis. Ich war die ersten Spiele gar nicht im Kader, saß dann nur auf der Tribüne. Christian Sprenger war da noch dabei als erster Rechtsaußen. Der hatte dann aber in den ersten paar Spielen, in jedem Spiel irgendwie einen Krampf bekommen. Und dann hat Heiner mich mit dazugeholt ab irgendeinem Spiel. Ich glaube, das erste Spiel, wo ich gespielt habe, war sogar gegen Frankreich, wo wir auch richtig auf die Mütze bekommen haben. Aber damals halt, ja, diese ganz goldene Generation von Frankreich mit Karabatic, Nassis, Dina, Omeyer, Fernandez, den Gilles-Brüdern, Gigou, Abalo, also wirklich unfassbar, gegen die damals zu spielen. Und dann, ja, lief es natürlich sportlich schwierig für uns. Und du hast eben schon angesprochen, dieses Spiel gegen Argentinien, habe ich sogar die komplette Spielzeit durchgespielt. Da habe ich noch Erinnerungen dran, aber klar war, ja, Argentinien war, wenn man jetzt auf die Mannschaft mal schaut, schon viele Spieler hatten da so ihre Geburtsstunde, die dann auch im europäischen Handball eine Rolle gespielt haben, wie die Simonet-Brüder zum Beispiel. Die sind da zum ersten Mal so auf der internationalen Bildfläche erschienen. Aber klar, für die Ansprüche, die man in Deutschland hatte, war das, ich glaube, es war damals sogar das schlechteste Abschneiden aller Zeiten. Ja, das Echo war natürlich nicht sehr positiv. Trotz alledem war es für mich damals ein Riesenerlebnis, dabei gewesen zu sein.
Und das warst du dann ja auch in den Folgejahren fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Also WM 2011, EM 2012, WM 2013, 2014 habt ihr euch für die Europameisterschaft in Dänemark tatsächlich nicht qualifiziert und eigentlich auch nicht für die WM 2015 in Katar. Da gab es dann die Wildcard, 2016 Olympia, 2017 die WM wieder, 2018 EM, 2019 WM, 2021 und 2023 auch nochmal eine Weltmeisterschaft. Aber ein Turnier fehlt natürlich. Die Europameisterschaft 2016. Wie war das für dich eigentlich als absoluter Stammspieler dieser Mannschaft über Jahre hinweg, da nicht dabei gewesen zu sein?
Ach, es war schon sehr hart. Ich habe mich ja damals auch es war das vorletzte Spiel, aber es war am 23.12. habe ich mich in Kiel verletzt und da das Wadenbein gebrochen. Und da dann, ja, ich kann ja nicht sagen, ob das Turnier so ausgegangen wäre, wenn ich dabei gewesen wäre. Aber es hat schon auch so viel, wie ich es den Jungs gegönnt habe, hat schon auch wehgetan, da nach all den Jahren, die man auch ganz viel investiert hat, da nicht dabei gewesen sein zu können. Es hat schon wehgetan, muss ich ehrlich sagen.
Ich meine, wenn wir mal auf die reinen Zahlen schauen, du hast 173 Mal für die Nationalmannschaft gespielt. Das ist unfassbar. Also es gibt wenige, die schaffen, 100 Mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Es gibt ja diesen Club 100 des DHB, aber du hast dich in Richtung 200 Länderspiele bewegt. Ist dir das eigentlich bewusst? Also du hast ja auch die meisten Spiele für Deutschland bei einer Weltmeisterschaft absolviert und gemeinsam mit Silvio Heinevetter an 7 Weltmeisterschaften teilgenommen. Du bist, was das angeht, also deutscher Rekordhalter. Ist dir das wirklich bewusst? Also ich meine, du wirst es wissen, aber es ist nochmal etwas anderes, zu wissen, was das eigentlich bedeutet.
Ja, ich gebe da ehrlich gesagt nicht so viel drauf. Wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich auch lieber eine Weltmeisterschaft mal gewonnen oder hätte eine Europameisterschaft gewonnen oder wäre bei größeren Titeln dabei gewesen und hätte nur 2 gespielt am Ende oder 3, statt diese große Zahl zu haben. Ja, es ist schon was, was einfach für Konstanz natürlich spricht, dass man über Jahre auf einem guten Niveau gespielt hat, dass man so regelmäßig dabei ist. Aber klar gehört es auch zu meiner Geschichte dazu, dass die großen Titel mit der Nationalmannschaft nicht dabei waren.
Das betrifft ja viele dieser Generationen. Also Uwe Gensheimer war bei dem Turnier verletzt, dann waren ein paar andere Spieler auch nicht mit dabei. Paul Drucks beispielsweise, der dieses Turnier verpasst hat, auch wenn der natürlich noch am Anfang seiner Karriere stand. Wie bittersüß war dann die Teilnahme an Olympia 2016 in Rio in diesem ganzen Kontext?
Ja, das war ein Lebenstraum, bei den Olympischen Spielen einmal dabei zu sein. Also ich kann mich erinnern, dass ich als 11-jähriger Junge bei Olympia in Sydney mir morgens vor der Schule den Wecker gestellt habe, weil die Zeitverschiebung so heftig war damals, dass ich überhaupt noch ein bisschen was sehen konnte. Ich bin einfach ein riesen Sportfan und gerade so Olympische Spiele haben mich schon immer brutal begeistert und deshalb hat sich da wirklich ein Lebenstraum erfüllt, damals dann einlaufen zu können in einem riesen Stadion mit so vielen Nationen und das zu spüren im Olympischen Dorf, das war schon ein einmaliges Gefühl.
Ich hatte ja die Gelegenheit, vor 2 Jahren mal durchs Olympische Dorf zu laufen. Das wollte ich auch immer mal machen. Also es war von Anfang an ausgeschlossen, dass ich das als Athlet schaffen werde. Aber als Journalist kann man sich dann auch eine Tagesakkreditierung holen und geht dann durchs Olympische Dorf. Also das fand ich sehr beeindruckend. Sind deine Erwartungen an das, was Olympia bedeutet, damals in Rio erfüllt worden mit all dem drumherum? Und ich meine dann auch noch so eine Stadt?
Ja, ich finde es schwierig zu sagen. Man hat natürlich irgendwie Dinge gehört und hat von Erlebnissen gehört von anderen Sportlern, von jetzt zum Beispiel bei uns von Spielern, die von 2008 damals in Beijing viel erzählt haben. Viele haben gesagt, okay, das Dorf war nicht auf dem Niveau. Damals war auch noch, dass es, glaube ich, kurz vor Anreise von den Teams war, gar nicht klar, ob die sanitären Anlagen überhaupt funktionieren, ob die Zimmer schon fertig sind und so weiter. Es war alles ein bisschen chaotisch, wie es halt in Brasilien auch vielleicht ein bisschen chaotisch dazugeht. Aber ich finde schon, dass meine Erwartungen da erfüllt wurden, weil es unfassbar war, mit so vielen großen Sportlern, mit auch vielen Sportlern, die man natürlich auch gar nicht kennt, ist ja der Großteil, muss man ja auch sagen, aber zu sehen, was für Athleten das sind, mit denen da in einem riesen Kraftraum zu sein und zu denken, oh shit, wir sind hier die Handballer, wir denken, wir sind stark, aber das ist ein Witz, was wir machen im Vergleich zu den anderen. Das war schon sehr beeindruckend und die Atmosphäre in der Mensa zu erleben, das war schon wirklich speziell und hat ganz viel Motivation auch gegeben.
Und wenn wir mal davon wegkommen und überlegen, wie das so ist, zum Beispiel ein Turnier im eigenen Land zu spielen, jetzt 2019 beispielsweise die Weltmeisterschaft mit den Spielen dann auch in Berlin und Köln und dann hinterher habt ihr ja noch in Dänemark am Finalwochenende auch dieses Spiel um Platz 3 dann ja leider verloren, sehr, sehr unglücklich gegen Frankreich dann. Aber was bleibt von sowas hängen, von einem Turnier vor Fans, die alle die eigene Mannschaft anfeuern? Ist ja nochmal was anderes, wenn man sein Land vertritt, als für den Verein zu spielen. Auch wenn du dem Verein natürlich unglaublich eng verbunden bist. Wir haben es ja eingangs thematisiert. Aber was bleibt von sowas hängen? Von einem Turnier im eigenen Land, wo ganz viele ja nur von träumen, dass sie das überhaupt einmal machen können.
Es war unfassbar, was für eine Atmosphäre in den Hallen war. Also schon in der Vorrunde in Berlin, wie du sagst, ganze Halle hinter uns gestanden ist. Alles war irgendwie ein Schwarz-Rot-Gold, man hat dann auch in Köln, hat man irgendwie auch in der Stadt das gespürt, dass was los ist, dass es viel um uns ging. Vor dem Hotel haben an den Spieltagen Leute gewartet, haben uns verabschiedet in Richtung Halle. Und in der Lanxess-Arena ist sowieso immer unfassbar und auch die Spiele dort waren Wahnsinn. Und ja, ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Danach, ja, ich war leider dann auch wieder verletzt, 24 bei der EM, aber da habe ich zumindest dann als Zuschauer und Teil des Teams inaktiv miterlebt, da war es im ähnlichen Ausmaß, aber das war schon unfassbar speziell und ich bin wirklich ganz, ganz dankbar, dass ich sowas erleben durfte.
Ist das irgendwie, also wirklich irgendwie mit Vereinshandball vergleichbar?
Nee, finde ich nicht. Das ist wirklich, man hat ein ganz anderes Gefühl, wenn man da auf die Tribüne schaut, man spielt für sein Land, alle haben irgendwas Schwarz-Rot-Goldenes an, sie haben vielleicht noch die Flagge auf die Backen gemalt. Man spürt, dass da einfach, und das kriegen wir ja wirklich im Handball hin, dass einfach eine Euphorie dann auch entstehen kann. Und das, ja, war unglaublich. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, spürt man auch einen ganz anderen Druck, als man in einem Bundesligaspiel, selbst in einem entscheidenden Bundesligaspiel hat, in solchen Momenten als eben im Vergleich zur Bundesliga.
Woher kommt das deiner Meinung nach?
Oh, ich glaube auch, vielleicht nehmen das unterschiedliche Personen, unterschiedliche Charaktere auch innerhalb einer Sportwelt vielleicht auch unterschiedlich auf. Ich glaube schon, dass wir in Deutschland allgemein im Sport, wir sind sehr viel zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Es gibt irgendwie kein Grau, denn dann wird man voll gepusht oder es geht voll in die andere Richtung und alle sind die größten Idioten. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen eine Rolle spielt. Und ich muss auch sagen, ich bin auch einfach ein Typ, der das nicht so einfach abschütteln kann, der nicht einfach sagen kann, okay, mir ist das komplett scheißegal. Das kann ich heute, glaube ich, besser, als ich es früher konnte. Aber damit hatte ich schon auch zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also im Verein sozusagen mehr Leichtigkeit? Ist das richtig ausgedrückt?
Nicht generell, würde ich sagen. Na klar sind auch die Ansprüche da, aber klar interessiert es auch einfach weniger Leute, muss man am Ende auch sagen. Also wenn wir eine Einschaltquoten haben bei einem großen Turnier, dann gehen wir, wenn die Spiele größer werden, Richtung zweistelligen Millionenbereich in Deutschland. Und du kennst die Zahlen wahrscheinlich besser von deinen, aber das schauen einfach nicht ganz so viele Leute. Und es ist ja logisch, dass dann ein viel größeres Echo auch entsteht, je mehr Leute daran interessiert sind, was wir ja auch uns wünschen, dass ganz viele Leute unseren tollen Sport auf sich anschauen und sich mehr damit beschäftigen. Aber gleichzeitig ging es mir auf jeden Fall so, dass ich das nicht so ganz leicht abschütteln konnte.
Also das hat ein bisschen was mit dir gemacht?
Ja, schon. Und klar, wenn man auf meine ganze Nationalmannschaftskarriere zurückschaut, dann gab es schon ein paar Momente, wo ich auch dann in der Kritik stand, weil ich vielleicht auch ein paar Würfe vergeben habe. Und ich habe ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, das hat bei mir im Jugendbereich schon angefangen, dass ich eigentlich so den höchsten Anspruch immer an mich selber hatte und mir natürlich selbst auch einen ziemlich großen Druck gemacht habe. Und zu einer gewissen Zeit hat mich das mehr beschäftigt, als mich es heute beschäftigen würde oder als mich es vielleicht auch bei meinem letzten Turnier dann 23 beschäftigt hat. Da konnte ich dann schon besser damit umgehen, weil ich mich, glaube ich, auch einfach in meiner Persönlichkeit weiterentwickelt habe, weil ich ein bisschen ruhiger geworden bin. Handball hat nicht die krass einnehmende Rolle, also natürlich immer noch einnehmend, aber ich habe dann eine Familie gehabt mit 3 Kindern und da kriegt man dann schon nochmal vor Augen geführt, was wirklich wichtig im Leben ist und das hat mich einfach ein bisschen ruhiger gemacht. Aber zu einer gewissen Zeit hat mich das schon beeindruckt. Ja.
Dann wechseln wir aber jetzt mal von der Nationalmannschaft komplett rüber zum Verein. Wie gesagt, immer bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt, weit über 500 Spiele in der ersten Liga und tatsächlich sehr erfolgreich. Also da müssen wir ja auch drüber reden. Und wir reden jetzt mal ganz kurz. Ich meine, es wäre der letzte Spieltag gewesen der Saison 2013-2014. Welche Erinnerung hast du denn daran?
Oh. Ja, an den letzten Spieltag sicher keine guten. Wir saßen auf der Heimfahrt und auch in Gummersbach in der Kabine, nachdem wir die Meisterschaft wegen 2 Toren nicht gewonnen hatten. Ja, weinend alle zusammen. Hatten vielleicht einer der schlimmsten Tage in unserer Handballkarriere, obwohl wir Zweiter geworden sind. Das war richtig heftig, muss ich echt sagen. Ich habe auch das Spiel bis heute nicht mehr nochmal in ganzer Länge angeschaut. Wenn man aber auf die ganze Saison zurückschaut, war das unglaublich, was in der Mannschaft passiert ist. Was für eine Euphorie, was für ein Selbstverständnis wir in der Mannschaft hatten. Sowas habe ich, muss ich dir ehrlich sagen, nicht mehr erlebt, auch nicht in den Jahren, als wir Meister geworden sind danach. Wir sind zu den Spielen gekommen und wir wussten, dass wir gewinnen. Wir hatten so eine Stärke in uns drin. Es ging wirklich nur darum, wie hoch schaffen wir es heute zu gewinnen. Aber wir hatten so ein Selbstvertrauen, so eine Sicherheit in unsere eigene Stärke, dass wir einfach uns bewusst waren, wir werden das Spiel sowieso gewinnen. Und das fand ich schon krass, wenn man dann so im Nachhinein auf diese ganze Saison blickt, dann hat das mittlerweile bei mir eher einen Fokus als dieses Gefühl, was wir dann in Gummersbach hatten, dass wir aufgrund von 2 weniger erzielten Toren oder 2 Toren schlechterer Tordifferenz gegenüber dem THW die Meisterschaft nicht geholt haben.
Ist ja schon erstaunlich, dass du das so direkt und offen auch ansprichst. Ich meine, ihr hattet im Jahr davor den EHF-Pokal gewonnen. Ihr seid dann 2 Jahre später, also ihr musstet ein bisschen warten, deutscher Meister geworden, 2-mal hintereinander. Dann 2018 habt ihr nochmal den DHB-Pokal gewonnen. Aber trotzdem ist bei dir diese Saison höher bewertet als die, wo ihr am Ende mit der Meisterschale feiern könnt?
Ich würde nicht sagen höher bewertet, weil klar, am Ende ist der Output die Meisterschale, die man präsentieren kann, die auf dem Briefkopf steht, die sehr wichtig war für den Verein, also für alle hier, diesen Bock endlich umgestoßen zu haben und diesen ersten nationalen Titel endlich zu holen. Aber dieses Gefühl einfach, was wir innerhalb der Mannschaft hatten in der Zeit, das habe ich danach nicht mehr erlebt und davor auch nicht. Und das ist einfach wirklich was, was bei mir einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
War denn dann auch das Gefühl nach dem Gewinn der Meisterschaft, das war damals am letzten Spieltag in Lübeck gegen den TuS Nettelstedt, war das dann eher Erleichterung als Freude, weil man diesem Ziel so lange hinterhergelaufen ist?
Es war schon von beidem was dabei, aber ich würde schon sagen, dass die Erleichterung eine größere Rolle gespielt hat.
Ist das nicht eigentlich schade?
Ja, ist natürlich schade. Aber ich glaube, dass auch die Erlebnisse davor, also wir sind auch im Jahr davor Zweiter geworden, eben diese eben angesprochene Meisterschaft aufgrund von zwei Toren dann zwei Jahre davor, das hat einfach total geprägt. Dazu kommt ja auch noch, dass wir beim Final Four in Hamburg damals auch zigmal angelaufen sind und zigmal im Halbfinale gescheitert sind und ein paar Mal auch im Finale. Also es hat ja auch eine große Vorgeschichte gehabt für uns als Verein und deshalb war es schon, ja, war es wirklich eine Erlösung und vielleicht ist es ein bisschen schade, aber ich glaube, das gehört auch zu so einer Geschichte dazu von einem ganzen Verein, wenn man so oft hinfällt, dass man es dann aber trotzdem schafft, immer wieder aufzustehen und auch aus den Fehlern vor allem zu lernen und sich dann auch am Ende dann das holt, was man dann auch verdient hat irgendwann.
Tatsächlich hast du ja insgesamt jeden nationalen Titel zweimal gewonnen, Meister, Pokal und Supercup. Supercup sogar tatsächlich dreimal insgesamt, aber wenn man jetzt nochmal überlegt, ihr wart ja eigentlich kurz davor, ein drittes Mal in Serie deutscher Meister zu werden. Dieser DHB-Pokalsieg, dieser erste dann auch, nach diesen vielen Anläufen, hast du ja gerade angesprochen, immer wieder nach Hamburg gefahren, immer wieder ohne was zurückgekommen. Hat der euch mental so viel genommen, dass ihr dann hinten raus die Meisterschaft deswegen verdattelt habt?
Das ist schwierig zu sagen. Ich habe fast sogar ein bisschen eine andere Theorie. Und zwar eher so dieses, dass wir es gar nicht genießen konnten, weil wir, klar, auch aufgrund der Vorgeschichte, dass wir so oft angetreten sind und es nicht geschafft hatten. Aber wir haben damals sonntags den Pokal gewonnen, hatten gar keine Chance, das zu realisieren, das zu verarbeiten, konnten es nicht mal richtig feiern, weil wir, glaube ich, donnerstags oder mittwochs schon wieder das nächste Bundesligaspiel hatten, zu Hause gegen Magdeburg, in dem wir wussten, okay, es geht jetzt direkt wieder um alles, weil wir wieder Meister werden wollen. Wir haben es dann zwar an dem Spieltag noch geschafft, gegen Magdeburg zu gewinnen, haben aber dann im Nachgang gegen Melsungen verloren zu Hause und gegen Erlangen einen Punkt abgegeben. Und das hat uns dann am Ende die Meisterschaft gekostet. Und ich glaube, dass es schon eine Rolle gespielt hat, dass wir das Erreichte, wozu wir so oft angetreten sind, gar nicht so richtig verarbeiten konnten und auch nicht feiern konnten. Und das hat schon ein bisschen was dazu getan, glaube ich.
Ist das so ein bisschen sinnbildlich für das Hamsterrad Bundesliga?
Ja, es ist schon ein heftiges Hamsterrad, muss man schon ganz ehrlich sagen. Wenn man das Pokalfinal vor, was ja für alle Mannschaften ein Riesenevent ist, wenn du den Pokal gewinnst, ist es egal, ob du der THW bist, der schon 10+ Male den Pokal gewonnen hat, oder ein BHC, die dieses Jahr so ein brutales Turnier gespielt haben, ist egal, was für eine Mannschaft du bist, wenn du am Ende diesen Pokal holst, aber schon nach Abpfiff eigentlich in deinem Hinterkopf hast, okay, ich bin in 3 Tagen wieder in der Liga im Einsatz. Das macht schon was mit einem. Das ist schon heftig und ist ja schon sinnbildlich dann auch unsere Erlebnisse für das Hamsterrad-Bundesliga, kann man schon so sagen.
Jetzt steigst du in ein paar Wochen aus diesem Hamsterrad-Bundesliga aus, zumindest mal als Aktiver. Mit welchen Gedanken?
Mit viel Vorfreude. Ich freue mich erstmal auf persönlicher Ebene schon auch darauf, nicht so ganz komplett fremdgesteuert ein Leben zu haben, also nicht vom Trainingsplan, den jemand vorgibt, vom Spielplan werde ich immer noch ein bisschen abhängig sein, aber zumindest kann ich den Rest der Woche ein bisschen mehr individuell gestalten, kann mir auch mal einen Tag frei nehmen, wenn meine Kinder in der Schule vielleicht auch mal frei haben, bin ich nur an den Urlaub gebunden, den wir halt in der Spielpause haben. Das sind schon Dinge, auf die ich mich auf persönlicher Ebene sehr freue und dann habe ich einfach auch mega Bock, auf anderer Ebene was für den Verein zu arbeiten. Ich spüre jetzt schon in Tagen, die ich auf der Geschäftsstelle bin, um mich jetzt schon einzuarbeiten, dass mir das ganz viel Energie gibt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich da auch schon jetzt viel dazu beitragen kann, dass wir als gesamte Organisation vorankommen. Es funktioniert immer nur im Team. Ich finde, wir haben ein ganz tolles Team da auch auf der Geschäftsstelle, wo ganz viele Leute auch schon seit Jahren mit Herzblut für den Verein arbeiten und zusammen mit denen in Zukunft was bewegen zu können, damit wir am Ende auf sportlicher Ebene wieder erfolgreichere Tabellenregionen vorstoßen können. Da habe ich mega Bock drauf.
Ich hätte jetzt beinahe gesagt, diese Organisation gehört in die Champions League, aber den Spaß den erlaube ich mir an dieser Stelle mal nicht. Nein, kleiner Schabernack muss auch erlaubt sein. Aber das klingt so, als würde gar keine Wehmut mitschwingen. Das ist erstaunlich.
Ich glaube, die letzten Wochen und Monate war schon noch das Tagesgeschäft einfach, das tägliche Training, die Spiele haben einfach viel eingenommen, dass ich mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht habe. Also ich weiß, dass ich Wehmut haben werde, aber vor allem davor, dass ich nicht mehr mit den Jungs in der Kabine sitzen kann, dass ich nicht mehr, also für mich ist es ja schon ein bisschen so, ich habe einen vollgepackten Tag, ich habe 3 Kinder, ich komme hier in die Halle, in die Kabine und kann für 2-3 Stunden meine ganzen Stress und Sorgen kann ich einfach mal weglassen. Es geht nur um Handball, es geht um ein bisschen, vielleicht auch mal ein bisschen dummes Zeug labern, Spaß zu haben, auch mit den Jungs in der Kabine und trotzdem aber sportlich was für sich auch zu tun, was voranzubringen auf sportlicher Ebene. Das sind Dinge, die werden mir aber zu 100% fehlen. Das spüre ich auch jetzt schon, dass ich da sehr wehmütig bin bei dem Gedanken daran, das nicht mehr zu haben. Aber die Vorfreude, die ich habe auf, ich nenne es jetzt mal mein neues Leben, die ist ehrlich gesagt größer als die Wehmut, die ich habe, dass ich nächstes Jahr nicht mehr in der SAP-Arena auf dem Spielfeld stehe. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
Das klingt auch ein bisschen so, als wäre dir diese Entscheidung, und irgendwann muss man die ja treffen, gar nicht so schwer gefallen.
Nee, ist sie mir auch nicht. Klar spielt es eine große Rolle, dass ich weiß, dass es für mich weitergeht beruflich, dass ich hier im Verein eine Stelle bekommen habe, dass ich auch eine Perspektive aufgezeigt bekommen habe, dass ich hier auch eine Karriere machen kann im Verein. Und natürlich dann auch für mich gibt es erstmal ein Gefühl von Sicherheit und lässt einen natürlich auch positiver und energiegeladener in der Zukunft blicken. Und ich hatte da einfach die Entscheidung, will ich das jetzt machen? Ich weiß aber nicht, ob ich in einem Jahr nochmal die Möglichkeit dazu bekomme. Und ich habe einfach für mich entschieden, dass ich das wahrnehmen will, vor einem Jahr, als ich es dann entschieden habe, und habe es bis heute auch keinen Tag bereut.
Du wirst, wenn du jetzt deine Karriere beendest, auf Platz 8 der ewigen Einsatzliste der Handball-Bundesliga ins Ziel gehen, mit dann 582, sofern sie denn immer nach jedem Spiel aktualisiert wird, diese Liste. Davon gehe ich jetzt aber mal aus. Das ist auch äußerst bemerkenswert. Und es gibt nur einen Spieler überhaupt in der Historie, der für nur einen Verein mehr Spiele absolviert hat. Das ist Volker Zerbe, der immer beim TBV Lemgo unterwegs war. Und das ist dahingehend auch nochmal was ganz, ganz Besonderes. Ich möchte aber auch wissen, wenn man so lange bei einem Verein ist, vielleicht ist es dann einfacher, auch Freundschaften über eine lange Zeit zu knüpfen. Jetzt ist ein sehr enger Freund von dir, Uwe Gensheimer. Kann man überhaupt mit Mitspielern so einfach befreundet sein? Weil er war natürlich jetzt auch sehr lange dein Wegbegleiter, aber viele sind nach 2, 3, maximal 4 Jahren wieder weg.
Ja, es ist natürlich schon so, dass sich Freundschaften entwickeln im Laufe dessen, dass man zusammenspielt. Aber es ist schon auch so, dass ja hier auch ein paar Spieler waren, die nicht nur 1, 2, 3 Jahre da waren, sondern auch ein bisschen länger. Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundschaft auch mit Andy Schmid. Wir sind immer noch sehr, sehr regelmäßig in Kontakt. Beate Mürhol zum Beispiel, der auch eine Weile hier gespielt hat, ist auch ein sehr guter Freund von mir. Auch jemand, der gar nicht so lange hier war, aber Joel Bierlehm ist auch echt ein guter Freund von mir geworden. Ich glaube, es muss passen zwischen den Leuten. Natürlich ist es einfacher, wenn man ganz viele Jahre zusammengespielt hat, weil man einfach viel Zeit miteinander verbringt und viele gemeinsame Geschichten zusammen hat. Aber danach liegt es ja irgendwie dann an jedem Einzelnen, ob es einem das immer noch wert ist, sich beim anderen auch mal zu melden und Interessen zu teilen. Ich habe das zum Beispiel immer noch mit dem Mess Mensa, dem wir auch eine gute Zeit hier hatten, dem habe ich auch immer noch ein gutes Verhältnis. Ja, ich würde schon sagen, dass mir das auch immer sehr wichtig war, ein gutes soziales Gefüge in der Mannschaft zu haben. Und dementsprechend habe ich dann schon auch viele intensive Beziehungen auch aufbauen können.
Wo du jetzt diese Namen auch genannt hast. Ja, also ich habe ja alle auch persönlich kennenlernen dürfen. Fantastische Leute. Also vor allem sehr respektvoll. Und ich finde, das ist extrem wichtig. Natürlich, ja, als Leistungssportler musst du immer erstmal daran denken, wie kann ich meine maximale Leistung abrufen und wie kann ich dann auch maximal der Mannschaft helfen. Aber wenn du jetzt diese Spieler nennst, diese Namen, dann denke ich mir vor allem erstmal echt gute Leute.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin echt froh, dass ich die kennengelernt habe, dass mir der Handball das auch ermöglicht hat, solche Leute kennenzulernen. Um jetzt vielleicht noch einen Namen zu nennen, der hier natürlich sehr prägend war, war Nikola Jakobsen, der halt auch darauf sehr viel Wert gelegt hat, dass nicht nur die Handballperformance von den Leuten passt, sondern dass halt auch wirklich gute Charaktere in eine Mannschaft kommen. Und das hat uns auch sehr viel geholfen, dann wirklich dann auch erfolgreich zu sein, weil man in so einer Liga dann halt auch eine Mannschaft braucht, die voll zusammenhält. Und das haben wir geschafft.
Können wir uns bitte trotzdem darauf einigen, dass 7-6 abgeschafft wird?
Ja, ich bin auch kein Riesenfan davon, dass es die Regel so gibt. Ich finde aber schon, wenn es die Regel halt gibt, dann soll man die auch nutzen. Und es gibt schon viele Möglichkeiten, die erfolgreich zu gestalten. Aber klar, wäre ich auch dafür, dass wir ein normales Handballspiel, nenne ich es mal, wieder haben.
Du hast jetzt gerade gesagt, der Handball hat dir viel ermöglicht. Was glaubst du denn, kannst du dem Handball in deiner neuen Rolle, die ja noch nicht so zu 100% definiert ist, ermöglichen?
Oh, ich glaube, der Handball ist schon in vielerlei Hinsicht ja noch ein sehr regionaler Sport. Ich weiß nicht, ob man das verändern kann, aber ich bin trotzdem dabei, zumindest es zu versuchen, den Handball an sich größer zu machen, da ganz viele kreative Ideen auch reinzubringen. Ich finde, wir orientieren uns im Handball oft zu viel an anderen Handballvereinen. Ich finde, das ist der falsche Weg. Ich finde, wir müssen oft versuchen, vielleicht auch mal was ganz Neues zu machen, um dann auch wieder andere Zielgruppen wieder ansprechen zu können. Wir müssen uns viel, viel mehr Gedanken machen, insgesamt im Handball, wie wir die Jugend, jungen Spieler wieder mehr rankriegen, was ja wirklich auch besser läuft, von den Mitgliederzahlen zumindest. Ich glaube, dass ich einfach in der Hinsicht versuchen werde, kein beschränktes Sichtbild zu haben, irgendwie nicht mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen, sondern dass ich sehr offen bin, sehr viele Dinge ausprobieren möchte, auch bei uns. Ich finde vor allem, der Handball muss sich fortschrittlicher zeigen auf ganz vielen Ebenen. Das heißt, allein ich sehe es bei uns in der Geschäftsstelle, wir müssen viel digitaler werden auf allen Ebenen, um einfach auch Dinge einfacher zu machen für alle Leute in der Geschäftsstelle. Das sind so einzelne Bausteine, die wir im Handball unternehmen müssen, um uns auch weiter zu professionalisieren. Ja, ich finde es auch schön, dass der Handball so eine nahbare Sportart ist, aber wir müssen auch gewisse Maßnahmen ergreifen, damit wir noch professioneller werden.
Das glaube ich auch. Da könnten wir jetzt noch eine eigene Sendung drüber machen. Ich habe aber zwei Fragen noch und für die erste musste ich dann noch mal kurz zitieren. Und zwar, später begann er ebenfalls parallel zu seiner Handballkarriere zunächst ein Fernstudium im Fach Medien- und Kommunikationsmanagement, bei dem er aber nach eigenen Angaben nicht so gut vorankam, wie er sich das vorgestellt hatte. Grötzky wechselte dann im Oktober 2016 in den Studiengang Digitale Medien und Medienkommunikation an der Dualen Hochschule DHBW in Mannheim, welches er im Herbst 2021 mit einem Bachelor erfolgreich abschloss. Jetzt aber das Entscheidende, den Praxisteil dieses dualen Studiums absolvierte er beim Mannheimer Morgen und damit ja auch beim Kollegen Marc Stevermüher. Möchtest du ihm an dieser Stelle noch etwas ausrichten?
Ich glaube, ich habe Marc fast nie gesehen damals.
Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das lassen wir jetzt wirklich an dieser Stelle mal so stehen. Aber sehr schön, dass wir das auch noch eingebracht haben.
Ja, um es klarzustellen, ich war aber auch nicht in der Redaktion. Also der Mannheimer Morgen gehört auch zu einer großen Mediengruppe und ich war eigentlich nur in anderen Abteilungen.
Ja, es gibt Gerüchte, die sagen, Marc ist auch selten in der Redaktion, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß, dass er ja hier auch reinhört, deswegen kann er diesen Spaß auch sicherlich vertragen. Aber wenn du da nicht genau wusstest zunächst zu Beginn, was das Richtige für dich ist und dann wechseln musstest, kann das jetzt eventuell innerhalb des Vereins auch so sein, dass du erstmal für dich ein Gefühl bekommen musst, Was genau machst du dann eigentlich?
Ja, damals war es eher so, dass ich fast den gleichen Studiengang bei ETA gemacht habe, aber halt in Präsenz. Und dass ich diesen persönlichen Kontakt gebraucht habe und nicht alleine vor mich hin lernen konnte. Das hat einfach nicht so gut funktioniert. Das musste ich mir selber eingestehen. Ja, ich glaube, jetzt geht es einfach darum, Erfahrung zu sammeln. Also muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich bin 36, werde im Sommer 37 und ich habe außer in meinem dualen Studium ja noch nie in einem Beruf richtig gearbeitet. Ich war sonst mein Leben lang jetzt Handballspieler. Und es ist ja einfach was anderes, wenn ich dann jetzt 40 Stunden plus für die Löwen arbeiten werde. Und ich glaube, da kann man auch von Anfang an nicht davon ausgehen, dass jeder Spieler, der dann weitergeht, sofort alles schon kann. Darum wird es jetzt in erster Linie darum gehen, ja, ich bin jetzt schon ein Jahr in der Geschäftsstelle und arbeite mich auch schon peu à peu in Themen ein, aber einfach intensiver in Themen reinzugehen, die ich zeitmäßig einfach vorher gar nicht schaffen konnte. Also ich sage dir mal ein einfaches Beispiel, die Lizenzunterlagen vorzubereiten für die nächste Saison. Darum wird es zum Beispiel gehen, dass ich da in diese Themen reinkomme, in ganzen Finanzthemen, damit wir in Ruhe hier arbeiten können und die Finanzen im Griff sind. Das sind so Themen, wo ich jetzt einfach im nächsten Jahr komplett reinkommen muss, um dann in Zukunft auch eine Führungsaufgabe übernehmen zu können im Verein. Und ich glaube, da gibt man mir von Vereinsseite, oder ich weiß, da gibt man mir von Vereinsseite auch die Zeit, was so abgesprochen ist. Gleichzeitig werde ich aber auch schon Verantwortung übernehmen in gewissen Bereichen, weil ich finde auch, es soll auch darum gehen, ab Tag 1 Leistung zu bringen, so wie ich das auf dem Handballfeld gemacht habe über Jahre, will ich es auch weiter in meinem Berufsleben machen und will mich an was messen lassen können. Und dafür muss man auch in gewissen Teilen Verantwortung übernehmen. Und so wird es dann im nächsten Jahr auch laufen.
Und danach wieder ein bisschen mehr Richtung Sport, weil das hört sich jetzt schon sehr bürolastig an.
Ja, das wird man sehen, wie es bei uns dann läuft. Ich glaube, wir haben sehr viele Themen schon auch auf der Seite. Am Ende ist ja natürlich die Verbindung zum Sport immer da. Und wie es dann weitergeht, da haben wir ja hier intern auch einfach Themen, dass es einfach auch bei uns noch nicht ganz geklärt ist, wie in Zukunft du sprichst das Thema sportliche Leitung ja auch indirekt an, wie das weitergeht. Das hat jetzt erstmal Mike Machulle übernommen. Das kann ich schon sagen, das werde ich nicht machen in Zukunft. Wenn alles gut läuft, dann wird es eher darum gehen, perspektivisch aufgebaut zu werden, um eine Gesamtverantwortung irgendwann übernehmen zu können.
Naja, das ist ja auch eine klare Aussage. Dann jetzt meine letzte Frage. 3 Spiele sind es dann noch. Spielt einmal gegen Magdeburg, die zu dem Zeitpunkt vielleicht schon deutscher Meister sind, wer weiß. Dann spielt er zu Hause am 3. Juni um 19 Uhr gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Und Abschiede, die werden bei den Rhein-Neckar-Löwen immer sehr besonders zelebriert. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob es einen Verein gibt in der Bundesliga, der das besser hinbekommt als die Rhein-Neckar-Löwen. Wenn dann dein Trikot unters Hallendach gezogen wird, was glaubst du? Was wird das für ein Moment für dich sein?
Oh, es wird irgendwie, glaube ich, noch ein surrealer Moment, um ehrlich zu sein. Aber es wird schon brutal emotional werden, dieses letzte Heimspiel gegen Hannover zu Hause zu haben. Vor vielen Zuschauern auf der einen Seite, aber vor allem auch mit den Leuten, die mich in meiner Handballkarriere und meinem Leben ganz lange begleitet haben, die dabei zu haben, meine Familie dabei zu haben, vor allem. Das wird, ja, wird sehr emotional werden auf jeden Fall. Und es wird ja auch viel, viel, viel Tränen, glaube ich, auch mich kosten an dem Tag. Und ja, gibt mir jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie ich dann nach dem Spiel dastehen werde. Ja, das wird sehr emotional. Ich freue mich aber trotzdem auch auf einen schönen Abend, muss ich auch ehrlich sagen.
Ich freue mich auch drauf, wahrscheinlich nicht in der Halle in meinem Fall, aber trotzdem das auch sehen zu dürfen, möchte mich an dieser Stelle bei dir recht herzlich bedanken. Nicht nur für die Zeit heute, aber für viele tolle Gespräche, die wir teilweise bei den Turnieren hatten, für den Mist, den du damals auch mitgemacht hast mit irgendwelchen lustigen Videos, als das noch gar nicht so im Trend war. Und ja, wir viel auch gelacht haben und natürlich auch nach Spielen Fragen beantwortet wurden von dir, die vielleicht nicht immer so positiv waren, weil halt das Spiel nicht gewonnen wurde. Deswegen hoffe ich, dass du ja diesen Weg im Handball noch lange weitergehen kannst. Das hast du jetzt gerade ja auch angedeutet. Das wissen wir ja auch, dass das erstmal die nächsten Jahre auch so sein wird. Und ja, wünsche dir natürlich, dass du diesen Abend dann mehr genießen kannst als beispielsweise die erste Meisterschaft und mehr genießen kannst als diesen ersten DHB-Pokalsieg. Ich finde, du kannst auf eine herausragende Karriere zurückblicken, auch wenn vielleicht ein Titel mit der Nationalmannschaft gefehlt hat oder ihr nie diesen Durchbruch hattet in der Champions League. Ich meine, meine Güte, fast 600 Bundesligaspiele, fast 200 Länderspiele, Titel gewonnen ohne Ende. Also ich meine, es gibt schlechtere Karrieren. Von daher nochmal vielen, vielen Dank auch. Und ja, falls ihr denkt, solche Gespräche, die hören wir gerne öfters, also mit Patrick Kreuzke nicht mehr, jetzt muss irgendwann mal Schluss sein, aber generell, dann könnt ihr natürlich auch dieses Format herzlich gerne unterstützen. Schaut einfach vorbei auf patreon.com/kreisab oder schaut in die Shownotes zu dieser Sendung. Da habt ihr dann auch einen Link zu PayPal und folgt uns sehr, sehr gerne bei Facebook, YouTube, Twitter und Instagram. Da könnt ihr mit dabei sein und dann sage ich danke für eure Zeit und bis zur nächsten Woche. Ciao.